Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Ich habe mich auch gefreut auf heute in dem Sinne, dass das ein ganz besonderer Text ist in Psalm 110, Vers 1. Wenn man fragen würde, welches ist der Bibelvers aus dem Alten Testament, welcher am meisten im Neuen zitiert wird oder auf den am meisten angespielt wird, dann ist das der Vers von heute, Psalm 110, Vers 1, wo wir gerade den ganzen Psalm gehört haben. Und jetzt geht es heute darum, wir haben ja das Psalm-Seminar gehabt, dass wir diesen einen Psalm angucken, wie er im Neuen Testament aufgegriffen wird. Und da starte ich mit Jesus in Matthäus 22. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn dann David im Geist Herr, wenn er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Im Matthäus-Evangelium ist es ein besonderer Textzusammenhang. Man hat in Kapitel 19 bis 22, also 19, 20, 21, 22, einen Haufen Fragen an Jesus. Also viele Leute versuchten ihm ein Bein zu stellen. Alle möglichen Fragen, soll man Steuern zahlen? Kann ein Mann sich scheiden lassen von seiner Frau wegen irgendeiner Ursache? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das war eine echte Frage. Und von dem reichen Jüngling. Dann die Sache der Sadduzäer mit den Auferstehungen. Und als Jesus kurz vorher hier, also im Text von Matthäus, den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, heißt es dann mit seiner Antwort auf die Frage der Auferstehung, da gibt es ein Gespräch, die Pharisäer sind dann froh, die fanden das toll, und dann gibt es ein Gespräch zwischen Jesus und einem Pharisäer, was das wichtigste Gebot ist. Und dann antwortet Jesus das mit: Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und aller Kraft und den Nächsten lieben wie sich selbst. Und das ganze Gesetz hängt an diesen beiden Geboten wie die Tür in der Angel. Und alles dreht sich um die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und mit dieser Frage geht Jesus jetzt zum Angriff über. Also sozusagen, Kapitel 19, 20, 21, 22 stellen die Leute ihm Fragen, teilweise in böser Absicht, um ihn abzuservieren. Hätte er zum Beispiel gesagt, man soll keine Steuern zahlen, hatten die wahrscheinlich schon Kontakte zu den Leuten von der römischen Armee, um ihn gefangen nehmen zu lassen. Und jetzt sozusagen wird Jesus, das ist am Ende von Kapitel 22, dann kommt noch die letzte Rede im Matthäus-Evangelium, das ist 23, 24, 25. 23 ist sein Angriff auf die Theologen in Jerusalem, wo er oft sagt: Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer. Und wo er endet in Kapitel 23 mit der Ankündigung, dass das Haus wüst gelassen wird, was die Zerstörung Jerusalems und des Tempels beinhaltet. Und da gibt es noch ein Gespräch in Kapitel 24, wo die Jünger nachfragen, als er sagt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen, als sie die Tempelgebäude ihm zeigen wollten, wie toll und groß die sind. Und das heißt, die öffentliche Lehrtätigkeit sozusagen, Kapitel 22 im Sinne von Frage und Antwort im Tempel und so, das schließt mit dieser Frage ab. Jesus vor seiner letzten großen Redeneinheit stellt praktisch seinem Volk eine Frage und in gewissem Sinn tritt er damit ab. Er wird in Kapitel 26 nachher festgenommen, er wird gekreuzigt, er stirbt. Am dritten Tag steht er auf, aber zeigt sich nicht mehr öffentlich. Sozusagen, das ist die letzte große Frage, die er zurücklässt für das Volk im Tempel nach dem Sohn Davids. Und danach, weil keiner ihm antworten kann, heißt es, niemand konnte ihm ein Wort antworten und wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Es war sozusagen, wenn man sich das überlegt, welche Bedeutung hat Psalm 110 für Jesus? Und da merkt man, für ihn war das der Schlüsselvers im Alten Testament, dass Israel begreifen könnte, wer der Messias ist. Natürlich war Jesus auch der Sohn Davids. Ja, es ist, so fängt ja das Matthäus-Evangelium an, in Kapitel 1, Vers 1. Er ist der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Und das Geschlechtsregister weist das nach, okay? Nur normalerweise wird ein Jude dann denken, wer ist größer, der Vater oder der Sohn? Das Gebot heißt, Ehre, Vater und Mutter. Das heißt, der Vater ist normalerweise immer groß und der Sohn ist vielleicht ganz prächtig, aber er ist in der Ehre und der Größe ist er ein bisschen kleiner. Und jetzt wollte Jesus praktisch seinem Volk eine Denkaufgabe geben. Ne? Wer ist der Messias? Und er wusste, dass nach einer Sekunde die Antwort kommt, der Sohn Davids. Und dann sagt er, denkt mal darüber nach. Und er hat da nicht nachgelassen. Manchmal ist der Herr ja hartnäckig. Und er gibt ihnen diese Denkaufgabe und er trifft sich ja mit den Führern seines Volkes wieder. Als er gefangen genommen vom Hohen Rat steht, kommt dann dieser Text im selben Evangelium, Matthäus 26. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Hier ist der Zusammenhang der, dass er vom Hohen Rat steht. Die Absicht des Hohen Rates ist, ihn zum Tod zu verurteilen. Also das ist ja ein Gremium von 70 Leuten mit dem Hohen Priester und so. Also sozusagen die Schlüssel, die Drahtzieher am Hohen Rat, die hatten auch Leute vorbereitet mit falschen Aussagen. Und dann passiert es aber bei dieser Gerichtsverhandlung, wo sie eigentlich die Fäden fest in der Hand hatten, dass die sich verhaspelten. Also die falschen Zeugen stimmten nicht überein. Und was Jesus machte, war, er hat immer geschwiegen. Das durfte er. Konnte schweigen. Und er hat auf keine Anklage geantwortet. Und dann merkt der hohe Priester, wie ihm die Fälle davonschwimmen, weil die Leute bei ihren falschen Zeugnissen gegen Jesus, die stimmten nicht überein und die mussten wenigstens zum Schein, mussten sie Rückfragen stellen und das klappte nicht. Und dann nimmt der hohe Priester seine letzte Chance, die er hat, um diesen Gerichtsprozess noch zu einem erfolgreichen Ziel zu führen, in seinen Augen. Und zwar macht er Folgendes, als Jesus dann immer noch schweigt, und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Hier tritt jetzt der Hohepriester und die Evangelien erkennen ihn an als Hohepriester. Wenn man also das Johannesevangelium liest, wird eine Weissagung von Kaiaphas zitiert und erklärt damit, dass er hier, weil er Hohepriester war, weissagte. Das heißt, Die Evangelien sozusagen erkennen auch an, natürlich war es für die Gläubigen nicht schön, wie der eingesetzt wurde und so weiter, da spielte die römische Macht auch eine Rolle, aber die Evangelien erkennen an, dass er sozusagen derjenige war, der auch vor Gott die Verantwortung hatte für den Tempel und für die Gottesdienste, nach dem System, wie es damals lief. Und dieser Priester, der hohe Priester konnte in diesem Gerichtsprozess als Vorsitzender des Gerichtes sozusagen ihn unter Eid nehmen. Und das macht er. Das war sozusagen seine letzte Chance. Er beschwört ihn bei Gott und dann sozusagen jetzt kommt die Antwort. Jetzt muss er irgendwas sagen. Die Autorität Gottes wird angerufen und er soll antworten. Und dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Je nachdem, wie er das geantwortet hat, also mit welchem Tonfall, würde das einfach bedeuten, ja. Also bist du der Christus? Und dann die Antwort, ja. Aber Jesus will noch mehr sagen und er setzt einen drauf. Und dann sagt er, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und hier verbindet Jesus zwei Verse aus dem Alten Testament miteinander, die er noch hinterher schiebt. Die Aussage, du sagst es, im Sinne von ja, hätte wahrscheinlich dem Hohenpriester gereicht. Aber Jesus will noch eben mehr sagen. Und deswegen sagt er, indem er sich als Menschensohn hier inhaltlich identifiziert, das haben sie auch verstanden, weil es geht ja um ihn. Von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zur rechten Hand der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Deswegen unten ein Blick auf den Hintergrund im Alten Testament. Wenn man die Evangelien liest, besonders bei Matthäus, Markus und Lukas, aber es kommt auch bei Johannes vor, dann wird Jesus als Menschensohn bezeichnet. Also das ist seine Lieblingsbezeichnung für sich selber. Er vermeidet öffentlich zu sagen, er sei der Christus. Als er die Jünger fragt, wer sie denken, dass er sei, dann antwortet ja Petrus, er sei der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hat Jesus ihm gesagt und den Jüngern gesagt, sagt das keinem. Es war also verboten. Jesus wollte nicht öffentlich als Christus von den Jüngern proklamiert werden. Und in gewissem Sinn ändert sich die Situation am Ende mit dem Einzug in Jerusalem auf dem Esel, weil das war die Woche der Entscheidung, die Passionswoche, wo dann sozusagen das immer stärker wurde, aber selbst dort hat er sich nicht hingestellt und gesagt, ich bin der Christus, und deswegen nagelt ihr ihn, der Hohepriester, hier fest und sagt das jetzt. Spock's aus. Ja? Bist du es oder bist du es nicht? Ja? Und natürlich hat er nicht geglaubt, dass es ist, aber Jesus wollte das sagen, er ist der Menschensohn und er ist der, der Psalm 110, Vers 1 erfüllt. Ich lese mal Daniel 7, Vers 13, 14, wo der Menschensohn so vorkommt, wie Jesus meint, dass er das sei. Viele Leute denken immer, wenn er sich den Menschensohn nennt, weil er benutzt das oft in Zusammenhang mit seinem Leiden, damit redet er oft von seinem Leiden, also sozusagen seine Leidensankündigung, so formuliert er mit dem Menschensohn. Und dann denken die Leute manchmal, Menschensohn, da macht sich Jesus klein. Das ist ein Irrtum. Es hängt davon ab, welchen Vers ihr nehmt. Und jetzt lese ich mal Daniel 7, Vers 13 und 14, dann merkt ihr, der Titel Menschensohn ist nicht klein. Und ich sah in diesem Gesicht, das ist unten der Text, Daniel 7, 13, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Das heißt, der Menschensohn hier in diesem Text in Daniel, in dieser Vision, steht im Kontrast zu den vier Tieren am Anfang von Kapitel 7. Dort sieht Daniel vier Tiere, ein Tier nach dem anderen kommt und übernimmt sozusagen die Macht von den vorherigen Tieren. Und es ist interessant, dass die Weltreiche dort identifiziert werden mit Tieren. Und das letzte Nummer vier dann mit einem Monster. Und im Kontrast zu den Reichen der Welt, die brutal sind und die alles kaputt machen und alles auffressen, wird das Reich Gottes identifiziert mit dem Menschensohn. Sozusagen, endlich kommt ein Reich, das die ganze Welt umfasst und das menschlich ist. Richtig human ist. So ist, wie Gott den Menschen wollte. Und deswegen ist das einmal ein Kontrast zwischen vier wilden Tieren und dann eben ein Menschen. Und gleichzeitig ist es eben so, diese Reiche der Welt, das Babylonische, das Medo-Persische, das Griechische und das Römische, die haben jeweils normale Menschen als Leute an der Spitze. Und natürlich sterben die irgendwann mal. Und das heißt, auch der Cäsar stirbt oder Nebukadnezar stirbt oder wer auch immer dann König ist bei den verschiedenen Reichen. Und hier ist ein anderer Kontrast. Gott vernichtet diese Weltreiche im Feuer. Das ist davor, wird das gesagt. Man sieht Gott auf dem Thron sitzen. Es gibt eine ungeheure Anzahl von himmlischen Wesen, die ihm dienen. Es gibt einen Feuerstrom, der von ihm ausgeht. Und man hat den Eindruck, wer kann es aushalten, dass in der Nähe dieses gewaltigen Gottes steht? Aber es wurden interessanterweise auch Throne hingestellt, also im Plural. Auf einem Thron sitzt Gott und es ist ein Plural, man weiß nicht, wie viele Throne. Und die Juden haben das auch verstanden, dass dieser Hinweis auf Throne bedeutet, dass der Menschensohn als Messias sich dann auf diesen einen Stuhl, auf den einen Thron setzt. Der kommt ja, die Bewegung ist, er kommt mit den Wolken des Himmels und er wird gebracht zu dem, der uralt ist. Er sitzt sich in die Nähe Gottes. Also er fällt da nicht um, er wird vom Feuer nicht verbrannt, sondern im Gegenteil, er kriegt die Herrschaft über die ganze Welt, über alle Völker, kein Volk ausgenommen und für immer und ewig. Das ist kein kleiner Titel. Wenn man Daniel 7, Vers 13 und 14 nimmt und dass Jesus das meinte, ich lese das nochmal, merkt man an der Formulierung, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da sind die Wolken mit erwähnt. Er meint den Menschensohn nicht wie im Hesekiel-Buch. Da sagt ja Gott immer zu Hesekiel, du Menschensohn, Ben Adam, ja, das ist einfach, du bist auch Menschensohn, ja. Ich bin auch Menschensohn oder Menschentochter, also Tochter oder Sohn Adams. Das ist, sozusagen, das sind wir alle. Aber das ist nicht gemeint beim Menschensohn in dem Fall, sondern Jesus beansprucht für sich, ich bin der Messias. Und vor allen Dingen sagt er von nun an, das gefällt mir am meisten bei diesem Wort. Das gefällt mir am meisten. Also das andere mit Sitzen zu Rechten der Kraft ist unser Psalm 110, Vers 1, die Anspielung darauf. Aber am meisten gefällt mir, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft, dieses von nun an. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiter Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört, was meint ihr? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Das Coole ist ja aber an dem von nun an, dass der Herr sagt, sozusagen, ich sag's mal mit meinen Worten, ihr werdet mich jetzt umbringen. Und er hat auch schon den Jüngern gesagt, wie er sterben wird. Er hat das Kreuz erwähnt. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Da ist impliziert, er geht mit seinem Kreuz vorne weg und jeder von uns nimmt sein Kreuz und folgt Jesus. Das heißt, sogar die Todesart hat er prophezeit. Und er weiß das auch jetzt. Er weiß, was passiert. Er weiß, dass der Hohepriester dramatischen Akt macht und so weiter und so fort und dass sie sagen, es ist todesschuldig und dass sie ihn überliefern werden. Hat er alles den Jüngern schon erzählt. Aber er sagt von nun an, das heißt, was er sagt ist, ihr werdet mich zum Tod verurteilen. Ihr werdet mich kreuzigen lassen durch die Heiden. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann bist nicht du, Kaiaphas, der Richter, sondern ich. Ja? Ihr werdet mich sehen, sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Und Kaiaphas, du wirst von Gott genommen werden und unter meine Füße gelegt werden. Das gefällt mir dabei. Das ist, Jesus ist im Begriff zu sterben und er sagt, alle, die im Hohen Rat waren, die nächste Begegnung von nun an, das heißt ja von jetzt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann sind die Rollen vertauscht. Und dann werde ich als der ewig herrschende Menschensohn, der über alle Völker herrscht und alle Völker richtet, die ganze Menschheit richtet, über jeden von euch das Urteil sprechen. Das ist cool. Das ist gewaltig. Das ist, müsst ihr euch vorstellen. Dann brach so Pandemium aus, ja, alles durcheinander und sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn gefoltert und das ging dann so weiter mit Pilatus und seinen Soldaten. Jesus geht jetzt sozusagen in die letzte Phase seiner Passion bis zum Vergießen seines Blutes. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, er ist ja für all die Leute auch gestorben. Es ist ja nicht so, dass er mit Wonne dann sozusagen, wenn der Herr ihn runterlegt, dass er mit Wonne seinen Fuß auf den Feind stellt, sondern lieber hätte er, dass der Feind sich bekehrt und freiwillig sich erlösen lässt und sich verändern lässt. Aber wenn jemand nicht will und wenn er ihm widersteht, keiner kommt an Jesus vorbei und alle, die Jesus verwerfen und hassen, werden letztlich den Kürzeren ziehen. Das ist auch impliziert. Psalm 110, Vers 1 sagt sogar David, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn. Wir haben jetzt die Psalmen angeguckt, Freitagabend, Samstag, und wir haben gesehen, David ist innerhalb des Buches der Psalmen der dominante Verfasser. Und er ist nicht nur als Verfasser wichtig, er ist als eine auserwählte Gestalt wichtig, dessen Same, dessen Sohn, dessen Nachfahre die Welt tatsächlich verändern wird und für Gott zurückgewinnen wird. Und es ist interessant, dass David als Vater, also Stammvater nach dem Fleisch, dass er in einer Vision in Psalm 110 als Verfasser erkennt, dass dieser, den er dort sieht, er sagt, der Herr, da wird der Name Gottes benutzt, hat gesagt zu meinem Herrn. Das muss man sich mal vorstellen, das ist das Alte Testament. Das durchbricht sozusagen den normalen Rahmen vom Alten Testament. Hier hat ein Prophet, David war König und Prophet, er hat Jesus gesehen. Und er hat ihn erkannt als seinen Herrn. Bitteschön. Und er hat in Psalm 110, das behandeln wir heute ja nicht, Vers 4, ist er auch Priester. Das ist das Element, was ich sagte mit der Liebe. Der wird erhöht zur Rechten Gottes, der vorher erniedrigt wurde bis zum Tod am Kreuz. Deswegen, der Menschensohn, den er hier erwähnt, ja, den Menschensohn erwähnt er immer wieder, um sein Leiden zu schildern. Petrus sagt, du bist der Christus. Und er sagt, von jetzt, ne, hat dann angefangen zu lehren, um auch Petrus und den Jüngern deutlich zu machen, ja, wie er der Christus ist. Er ist der Christus als der, der das erfüllt, was sie gesungen haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Okay. Dann wird Christus gekreuzigt. Am dritten Tag steht er auf von den Toten. Er geht nach 40 Tagen in den Himmel. Und dann kommt Pfingsten, der Geist wird ausgegossen und dann heißt es, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Das sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und so endet die Pfingstpredigt. Und da, deswegen meine ich, da, der Herr Jesus ist sozusagen, der gibt nicht nach. Ja. In Matthäus 22 fängt er das Thema an, im Hohen Rat wird er verurteilt und er sagt nicht nur, du sagst es, im Sinne von, ja, ich bin der Christus, sondern er schiebt Daniel 7, 13, 14 nach und er schiebt noch den Hinweis nach, dass er der ist, der Psalm 110 erfüllt. Und dann wird Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt und die anderen, etwa 120 Leute, Petrus steht auf, hält eine Predigt, und sagt das, was Jesus ihn gelehrt hat, auch als Auferstandener hat er ja diese Stellen benutzt und den Jüngern erklärt, dass sich das in ihm erfüllt. Und eine wichtige Stelle ist das. Na, David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und so wisse nun das Ganze aus Israel, Jesus ist das, Jesus erfüllt das. Und dann bekehren sich 3000 Leute. Schon beeindruckend. Jetzt denkt aber nicht nur an die tolle Predigt von Petrus, sondern was bedeutet es, dass der da sitzt? Hat er Macht, Einfluss zu dem auf unser Leben? Wenn er da sitzt auf seinem Thron, ja, kann er einen Gottlosen zu einem Heiligen machen? Kann er einen Sünder überzeugen und zu Gott ziehen? In Johannes 12 sagt der Herr Jesus mal, wenn ich erhöht werde, so werde ich alle zu mir ziehen. Also am Kreuz, ja. Er wird erhöht. Das heißt, in Johannes 6 sagt er, niemand kann zu mir kommen, es ziehen denn der Vater. Und in Johannes 12 sagt er, ich ziehe auch selber. Wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Das heißt, Christus, der Gekreuzigte, hat eine enorme Kraft und er hat einen langen Atem. Pfingsten zieht er 3000 zu sich. Dann wird der Lahme an der schönen Pforte, der Bettler, geheilt in Kapitel 3 und 4. Und wieder verweist Petrus und Johannes verweisen darauf, dass der Himmel Jesus aufnehmen muss, bis auf die Zeit, die Gott bestimmt hat. Das heißt, dieses Thema, was der Psalm 110 voraussetzt, dass Jesus jetzt im Himmel ist und dass der Himmel ihn aufnimmt und dass er eben dort auch in Herrschaft ist, dass er der Herr ist, geht weiter. Es ist gewaltig. Wir haben einen Herrn, der ist gewaltig. Jetzt kommt das nächste große Ereignis für den Hohen Rat. Und da vergehen wahrscheinlich nur anderthalb, zwei Jahre oder so zwischen der Kreuzigung Christi und der Steinigung des Stephanus, wenn man die chronologischen Informationen nimmt, die in der Apostelgeschichte da sind und in den Briefen des Paulus und so weiter, dann habe ich den Eindruck, das war nicht lange. Die Erweckung war so rasant, da kamen so viele Leute zum Glauben. Bei der Heilung des Lahmen an der schönen Pforte, Kapitel 3, 4, da sind es 5000 Männer. Wenn ihr das mit Frauen verdoppelt, so tendenziell, und dann noch Kinder dazu nimmt, dann gab's Familien, wenn man zwei Kinder plus rechnet, dann hatte der Einfluss, das Christentum, die Familien sozusagen, die beeinflusst waren vom Christentum oder vom Glauben an Jesus als Messias, das waren 20.000 plus. Schon in Kapitel 4. Und dann geht das so weiter, in Kapitel 6 kommt eine Krise, da gibt's Hebräisch Sprechende und also wahrscheinlich Aramäisch Sprechende und Griechisch Sprechende und dann werden die Witwen vernachlässigt und da hält die Gemeindearbeit an. Da ist sie ein bisschen sozusagen blockiert. Und da müssen sie erst das lösen, weil da waren Ungerechtigkeiten passiert und manche wurden von vernachlässigt. Dann setzten sie Stephanus und 6 andere ein, 7 Männer und die haben sich dann die ganze Zeit gekümmert um die Witwen und da war das Problem behoben und es gab wieder einen Schwung des Wachstums. Und das war so stark, Leute, in Kapitel 6, dass sogar die Priester, unter den Priestern Leute zum Glauben kamen. Das heißt, der hohe Priester sah endgültig seine Fälle wegschwimmen. Und da musste die Notbremse anziehen, weil immer mehr Priester kamen zum Glauben an Jesus. Machten weiterhin ihren Dienst im Tempel, aber waren im Innersten überzeugt. Das heißt, jetzt sah der hohe Rat, es war Zeit einzugreifen. Und jetzt kommt die fiese Sache mit Stephanus, der erste Märtyrer. Nicht einer der 12 Apostel wurde zum ersten Märtyrer, sondern dieser Stephanus, der wahrscheinlich Griechisch als Muttersprache hatte. Auf jeden Fall, der war im Griechischen so gut zu Hause, dass er für diesen griechisch sprechenden Witwen dienen konnte. Und dann wird er auch falsch angeklagt und er wird vor Gericht gestellt. Es ist dasselbe Gericht. Wahrscheinlich war es im Großen und Ganzen dieselbe Zusammensetzung wie anderthalb, zwei Jahre vorher. Und was passiert am Ende dieser Verteidigungsrede? Da kommt wieder der Psalm 110, Vers 1. Das nenne ich Beharrlichkeit. Ja. Und diese Verteidigungsrede von Stephanus ist überhaupt gar keine Verteidigung. Das ist ein Angriff, der ist dermaßen, hat der sich gewaschen. Wenn man sich das anguckt, wie der hier redet, müsst ihr euch vorstellen, die haben nachher mit den Zähnen geknirscht. Ja. Die haben ihn formal noch zu Ende reden lassen, aber die Wut kochte immer stärker auf 100 Grad, ja. Dann beulte das so, das Wasser. Ihr, halsstarrig und unbeschnitten an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln. Und habt's nicht gehalten. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen. Stell dir das mal vor, ja? Das sind unsere 70 ehrwürdige Männer und dann, das möchte ich jetzt gar nicht versuchen nachzumachen, ja? Aber das kann man hören, ja? Der redet noch und merkt man richtig, die Spannung steigt ins Unermessliche, ja? Und dann toppt Gott das nochmal mit einem obendrauf. Ja, dann passiert noch was Stephanus sich gar nicht sozusagen überlegt hat und ausgedacht hat. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Fällt euch was auf? Der Herr sagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Was ist hier? Er steht. Kann man sich fragen, warum steht er? Warum soll er stehen? Ich meine, der König thront. Jesus kann es nicht mehr aushalten, deswegen steht er auf. Ja. Jeder kann sich überlegen, sozusagen. Das heißt, er ist so stark verbunden mit dem, was da unten passiert, er steht auf. Ich habe eine andere Vermutung, aber es berührt sich damit. Das, was ich denke, ist, weil Stephanus wird jetzt getötet werden. Ich lese mal weiter. Und ich glaube, dass das dann klar wird, dass Stephanus praktisch, ja, ich lese einfach mal weiter. Also, Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wir haben in den Evangelien öfters, dass Menschen ein Anliegen haben und damit zu Jesus kommen und irgendwas erbitten. Also sozusagen, dass Menschen Jesus um etwas gebeten haben, das war öfters passiert. Hier ist aber eine neue Situation. Hier ist ein Mensch auf der Erde, der sieht den Himmel offen und er sieht Jesus von Nazareth und er nennt ihn Herr. Das ist ein Gebet. Und das ist das zweite Werk vom Doppelwerk von Lukas. Wer hat gesagt, dass Gott den Geist aufnehmen möge, ne, im Evangelium? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist ein Gebet zu Gott. Und hier wird ein anderes Gebet gesprochen, das sich nicht an Gott, den Vater, wendet, sondern Herr. Er sieht Jesus stehen zur Rechten Gottes und er sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dann betet er, Herr, rechne ihn die Sünde nicht zu. Das heißt, Stephanus, erfüllt vom Geist, ähnelt Christus, der am Kreuz sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und der auch gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, die Liebe Gottes vollendet sich in diesem ersten Märtyrer, unserem Bruder, der uns vorangegangen ist, in einer Art und Weise, das ist einfach der totale Hammer. Er beschwert sich nicht, dass er ermordet wird. Er verflucht nicht seine Mörder. Das passiert ja manchmal im Alten Testament, dass jemand, der so stirbt, dann Gott anruft, dass er hier Gericht üben müsse. Sondern der Mann stirbt mit dem Wunsch, mögen die gerettet werden. Die Vergebung impliziert ja, dass sie davon gerettet werden, dass sie nicht bestraft werden dafür. Das heißt, der Mann vollendet ihn total. Und jetzt meine Vermutung, warum steht Jesus? Ich glaube, dass in dem Augenblick, als Stephanus Jesus oben sah, der Himmel offen, das ist ja für ihn. Es ist die Vision für ihn. Und jetzt stellt ihr euch vor, der Stephanus ist da unten auf der Erde, ja, und der sieht den Herrn Jesus jetzt nicht sitzen, ne, und sozusagen gucken, was da unten los ist, sondern der König der Könige steht und ihre Augen treffen sich, sie sehen sich und er weiß, ich gehe nach Hause. Und deswegen kann er sagen, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Herr, behalte ihn, diese Sünde nicht. Ja, der war schon sozusagen, der war im Beweg dahin. Und Jesus ist aufgestanden, um ihn willkommen zu heißen. Das ist meine Vermutung. Wir können ja gucken, ob das wer recht hat. Ja. Also ich finde das so cool wie nur was, ja. Stell dir vor, du bist so weit, vielleicht wirst du ja nicht gesteinigt, ja, sondern kommst anders dahin. Überhaupt die Idee, dass wenn es so weit ist, dass es sein kann, dass Jesus, müsst ihr vorstellen, was es im Himmel ausgelöst hat. Wenn das nicht nur eine Vision von Stephanus war, sondern dass er die Realität des Himmels gesehen hat. Stellt euch die Engel vor, die da sind. Und die sehen, wie ihr König auf einmal aufsteht. Das ist gewaltig. Ja, er ist der Herr und er herrscht nicht nur, dass die Feinde besiegt werden, er steht auf, um einen Erlösten zu begrüßen. Saulus aber, Kapitel 9, Apostelgeschichte, schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Das ist jetzt Saulus, der war dabei. Einer, für den Stephanus auch gebetet hatte. Behalte ihn diese Sünde nicht. Aber Saulus, der mit seinem römischen Namen Paulus hieß, weil er römischer Bürger war, hatte er auch einen römischen Namen. Saulus weiß noch nichts von seinem Glück. Der ist ahnungslos. Der hat noch voll sozusagen die Maschinerie eingeschaltet. Der war der Motor der Verfolgung. Der Hohe Rat hat diesen jungen Mann total bevollmächtigt und der hat aufgeräumt bei seiner Bekehrung. In Kapitel 9 nachher heißt es, dass die Gemeinden Frieden hatten. Und daraus geht hervor, er hat praktisch in Israel aufgeräumt. Jerusalem, Judäa, Samaria. Die Gemeinden hatten Frieden, als der bekehrt war, weil der Motor erstmal weggefallen war, der Verfolgung. Aber jetzt war er so fleißig, jetzt wollte er ins Ausland gehen. Und der Herr lässt ihn nahe nach Damaskus kommen. Er ist gar nicht mehr weit weg. Wahrscheinlich sieht er schon da hinten die Stadt. Jesus wusste natürlich, der wird jetzt blind sein gleich. Und er wollte den Blindheitsweg nicht zu lang werden lassen, aus Barmherzigkeit, ja. Aber der hatte seine Männer dabei, da die Vollmachten, und der würde in Damaskus dasselbe tun wie in Jerusalem. Er würde an die Türen schlagen, aufmachen, aufmachen. Und er würde die Türen aufbrechen, wenn die nicht aufmachen. Er würde die Väter, die Mütter würde er rausnehmen, die Kinder lassen. Und nachher würden die Väter und die Mütter tot sein und die Kinder weisen. Der Mann hatte sich sozusagen gedacht, dieses Übel muss man ausrotten. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das, was er sieht, ist eine Theophanie, eine Gotteserscheinung. Das Licht, wenn man die drei Stellen in der Apostelgeschichte über seine Bekehrung anguckt, war mittags um 12 Uhr etwa heller als die Sonne. Das heißt, er hat das deutlich gesehen, dass dieses Licht, das er sieht, diese Person im Zentrum der Ausstrahlung des Lichtes war eine Person, die ihn ansprach. Und er weiß natürlich als Jude, es gibt ja nur einen Gott, das ist Gott. Das war auch kein Engel. Ja. Aber Gott sprach den falschen Text. Denn er ist doch der Diener Gottes. Galater 1, seine Eltern hatten ihn schon von Mutterleib, von Geburt an Gott geweiht. Und als er ein kleiner Knirps war, haben sie ihn nach Jerusalem geschickt von Tarsus. In die Schule von Gamaliel, bitteschön. Das war einer der ganz bekannten Dozenten für den Glauben. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und die Frage ist, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und in diesem Augenblick bricht für ihn eine Welt zusammen. Der war fettig. Du musst dir vorstellen, du hast so und so viele Leute umgebracht, weil du denkst, sie sind des Todes würdig. Und auf einmal merkst du, Stephanus hat recht gehabt. Er war ja dabei. Er hat ja Stephanus gehört. Es ist wahr. Jesus ist Kyrios. Jesus ist der. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott, ne? Von Luther gedichtet. Der konnte nicht mehr, der war fettig. Der Mann war ein gebrochener Mann. Der konnte nicht mehr essen, der konnte nicht mehr trinken. Der hat noch ein bisschen mehr von Jesus zu hören bekommen und der ging als gebrochener Mann und blind an der Hand von anderen nach Damaskus. Und dann schickt Jesus Hananias und er wird schließlich zum Apostel, einem der größten Missionare bis heute. Leute, unser Herr Jesus hat keinen Mangel an Kraft und keinen Mangel an Liebe. Das ist das, was mich begeistert. Und er kann den größten Halunken umdrehen. Und er kann den größten Selbstgerechten in sich zusammenfallen lassen. Und er liebt dich und er liebt mich. Was machen wir damit? Wir, die wir ihn kennen, vertrauen wir ihm und dienen wir ihm gerne. Wie Stephanus. Wir leben oder wir sterben. Ich freue mich schon, ihn zu sehen. Irgendwann ist es soweit. Und dann möchte ich mich zu seinen Füßen hinschmeißen und die durchbohrten Füße küssen. Das ist mein Plan. Dieser Herr wird obsiegen. Und egal, was passiert in Deutschland oder in der Welt, er kommt wieder und er ist anbetungswürdig. Amen.